Ach, was ich dir noch gar nicht erzählt habe. Gestern war ich bei meiner Oma und die ist ein Riesenfan von Alexandra.
Wem?
Ach, so eine Schlagersängerin aus den 70ern. Und dann musste ich mir die ganze Zeit die Lieblingslieder von meiner Oma anhören. Nach einer Stunde dachte ich schon, dass ich es geschafft hätte und dann schallte es mir plötzlich aus den Boxen entgegen. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zigeuner zu sehen. Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr. Wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer.
Ach du Gott, was hast du dann gemacht?
Naja, ich habe ja gesagt, dass sie das Lied so voll ausmachen soll, weil ich da überhaupt kein gutes Gefühl hätte.
Was sie wohl eher nicht verstanden hat.
Nee, nicht wirklich. Sie fand an dem Lied überhaupt nichts Schlimmes. Das sei doch so authentisch, so seien Zigeuner doch, immer unterwegs, bunt und lustig. Aber über den Weg trauen könnte man ihn trotzdem nie, denn schnell hätten sie dich um dein Geld erleichtert.
Wie kommt sie denn darauf?
Hallo, mein Name ist Andreas Frings. Ich bin Studienmanager im historischen Seminar an der Universität Mainz und ich betreue diesen Podcast. Und wir sind mitten in der zweiten Staffel Mobilität, Migrationen im 20. Jahrhundert. Heute mit einem ganz besonders spannenden Thema, das in der Öffentlichkeit aus politischen Gründen immer wieder in die Aufmerksamkeit gerät.
Erst einmal ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christian Belzer und ich studiere Geschichte im Master.
Und ich bin Lilly Siegle und studiere Geschichte und Filmwissenschaft im nun sechsten Bachelorsemester.
Solche von Vorurteilen strotzenden Beschreibungen über Angehörige der Sinti und Roma, wie aus der Eröffnung, habt vielleicht auch schon ihr im Familien- oder Bekanntenkreis gehört. Doch wie konnte das Bild des nomadenhaften und meist kriminellen sogenannten Zigeuners sich bis heute so hartnäckig halten? Wie ist es überhaupt entstanden? Und vor allem, was macht das mit den Leuten, die so bezeichnet werden? Bevor wir diesen Fragen nachgehen, möchten wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch darauf hinweisen, dass wir beide, Lilly und ich, keine Sinti oder Roma sind. Nichtsdestotrotz liegt uns dieses Thema am Herzen. Und wir möchten es euch im Rahmen dieses Podcasts näher bringen. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt. Ganz herzlich begrüßen wir Professor Dr. Hans-Christian Mahner vom Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte am historischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Herr Professor Mahner promovierte nach seinem Studium der Geschichte, evangelischen Theologie und Politikwissenschaft 1996 zum Thema der Krise des parlamentarischen Systems im Rumänien der 1930er Jahre, wofür er den Förderpreis der Südosteuropa-Gesellschaft erhielt. Nach Lehraufträgen in Leipzig und Mainz folgte seine Habilitation im Jahr 2004. Seit 2006 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität und seit 2010 darüber hinaus außerplanmäßiger Professor mit einem Schwerpunkt in der Geschichte Ost-, Mittel- und Südosteuropas. Nach mehreren Gastdozenturen an den Universitäten Iași und Sibiu wurde er an letzterer 2019 zum Visiting Professor ernannt. Neben seiner universitären Tätigkeit war Herr Professor Mahner außerdem seit 1999 bis 2008 Mitherausgeber und Redaktionsmitglied der Jahrbücher für die Geschichte und Kultur Südosteuropas. Leitet seit Dezember 2009 die Zweigstelle Mainz der Südosteuropa-Gesellschaft und gehört seit 2016 ihrem Präsidium an. Des Weiteren ist er seit 2018 Vorstandsmitglied der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa.
Für seine Verdienste erhielt Herr Professor Mahner im Jahr 2018 den Preis der Exzellenz der rumänischen Regierung und ist Ehrenmitglied des Geschichtsinstituts AD Xenopol der Rumänischen Akademie. Als Osteuropa-Historiker liegen Professor Mahners Forschungs- und Interessensgebiete unter anderem in Fragen zur Nations- und Staatsbildung in Ost-, Mittel- und Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, in Aspekten der Geschichtskultur und Europabildern in diesem Gebiet und der Entwicklung der Historiographie in Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert sowie in Fragen der Vermittlung der südosteuropäischen Geschichte. Herzlich willkommen, Herr Professor Mahner, und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier heute bei uns sind.
Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Siegle und Herr Belzer, und ich bin sehr gerne bei Ihnen.
Zum Einstieg eine kurze Frage, Herr Mahner. Wie unser kurzer Überblick über Ihre berufliche Vita zeigt, liegt Ihr wissenschaftlicher Fokus auf der Geschichte Osteuropas, vor allem Südosteuropas. Wie kamen Sie dabei dazu, sich mit der Geschichte und Kultur der Sinti und Roma zu beschäftigen?
Nun ja, ich würde als Historiker darauf antworten, wenn Geschichte im engeren Sinn die Entwicklung der Menschheit bedeutet, wenn es Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist, sich der Erforschung und Rekonstruktion von Aspekten der Menschheitsgeschichte zu widmen, dann sehe ich es geradezu als eine Kernaufgabe an, sich der Geschichte und Kultur der Sinti und Roma zuzuwenden. Die Sinti und Roma sind, kann man sagen, die größte staatenlose Minderheit in Europa, die zugleich an der Entstehung der europäischen Kultur beteiligt waren und sind. Nach Schätzungen des Europarats leben etwa 11 Millionen Angehörige dieser Minderheit in den Staaten Europas und etwas mehr als die Hälfte in den Staaten der Europäischen Union. Der Anteil dieser Minderheit in Ost- und Südosteuropa ist ebenso sehr groß. Ein weiterer Aspekt, der mich dabei interessiert, ist natürlich der ganze Komplex der Minderheiten, das Minderheitenthema. Und zwar der Umgang der jeweiligen Mehrheiten mit den Minderheiten, die Politik gegenüber den Minderheiten. Schließlich lassen sich an der Beschäftigung mit der Minderheit der Sinti und Roma auch der ganze Komplex von Stereotypen und Vorurteilen analysieren. Kurz zusammengefasst, an der Auseinandersetzung mit dem Thema Sinti und Roma lässt sich ablesen, wie wir, und hier möchte ich hinzufügen, dass ich nicht der Minderheit der Sinti und Roma angehöre, also wie wir mit der oder dem jeweils anderen umgehen.
Nun haben wir schon mehrfach die Bezeichnung Sinti und Roma gehört. Auch wir selbst haben sie schon genutzt. Es ist aber vielleicht nicht jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer klar, was es mit diesem Doppelbegriff auf sich hat. Infolge der jahrzehntelangen Arbeit von Interessenverbänden und Bürgerrechtlern hat er sich zumindest im offiziellen Sprachgebrauch durchgesetzt. Auch in der Wissenschaft ist er mittlerweile etabliert. Warum aber ist es zu einem solchen Doppelbegriff gekommen?
Ich würde hier zunächst einmal grundlegend damit einsteigen, festzustellen, dass es die Roma und Sinti nicht gibt. Angehörige dieser Minderheit gehören unterschiedlichen regionalen, nationalen und sprachlichen Gruppen an. Ihre individuellen Lebensentwürfe sind so unterschiedlich wie die der Mehrheitsgesellschaft, der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft. In den Institutionen der Europäischen Union wird Roma, der Begriff Roma, mehrheitlich als Sammelbegriff für die Angehörigen der Sinti und Roma verwendet. Rom, der Begriff Rom, heißt so viel auf Romanes, auf der Sprache der Sinti und Roma, heißt Mann oder Ehemann. Im deutschen Sprachraum sind die Selbstbezeichnungen Sinti und Roma gebräuchlich. Das Wort Rom ist in allen Dialekten des Romanes bekannt und zählt daher zum alten Bestand der Sprache. Sinti ist als Selbstbezeichnung der deutschsprachigen Minderheit erstmals seit dem 18. Jahrhundert belegt und nicht Elternursprungs. Die Gruppenidentität von Sinti hat sich aufgrund der langen Zugehörigkeit zum deutschen Sprachraum herausgebildet. Das Wortpaar Sinti und Roma dient in Deutschland als Selbstbezeichnung für verschiedene Romanes sprechende Gruppen, von denen die Gruppe der Sinti und Roma die größten sind. Sinti bzw. Roma sind Gruppenbezeichnungen und zugleich auch männliche Pluralformen, um das hier auch deutlich zu machen. Die männliche Singularform heißt Sinto bzw. Rom, die weibliche Singularform heißt Sintezza oder Sintizza bzw. Romni. die weiblichen Pluralformen dementsprechend Sintetze, Sintize und Romnia. Ich würde hier gerne noch eine Ergänzung zum Wortpaar Sinti und Roma anfügen. Die Verwendung nämlich dieses Wortpaares für alle in Deutschland lebenden Angehörigen der Minderheit erweist sich in der Praxis durchaus auch als problematisch, weil widersprüchlich. So steht Sinti als Bezeichnung für eine Teilgruppe gleichrangig neben der Gesamtbezeichnung Roma, die in dem Wortpaar wiederum auf die osteuropäischen Roma bezogen ist. Es gibt aber auch Angehörige der Minderheit, die den Begriff ablehnen, weil er die Heterogenität nicht hinreichend repräsentiere. Sie bevorzugen daher als Selbstbezeichnung den eigenen Gruppennamen, sei dieser Lovara, Calderasch, Laleri oder andere. Festzustellen bleibt aber, und das ist mir sehr wichtig, dass die Roma kein homogenes Volk, also Volk hier bitte in Anführungsstrichlein zu setzen, also kein homogenes Volk sind. Die Gemeinschaften sind so stark ausdifferenziert und sie haben mit den europäischen Mehrheitsgesellschaften in den vergangenen Jahrhunderten vielschichtige Wandlungsprozesse erfahren.
Nun sind aber die Selbstbezeichnungen Sinti und Roma in der Mehrheitsbevölkerung immer noch nicht weit verbreitet. Nicht nur in dem 60er-Jahre-Schlager aus unserer Eröffnung, sondern auch in der Umgangssprache der Mehrheitsbevölkerung findet eher der Begriff Zigeuner immer noch Verwendung und wird auch gegen Kritik verteidigt. So gab es immer wieder scharf geführte Kontroversen um die Verwendung des Begriffs als Bestandteil der Bezeichnungen Zigeunersoße oder Zigeunerschnitzel. Initiativen zur Umbenennung, etwa in Paprikasoße, schlug häufig der Vorwurf der Sprachverbote entgegen. Die Bedeutungen, die bei der Wortverwendung mitschwingen, scheinen offenbar also nicht jedem bekannt zu sein. Deshalb vielleicht in aller Kürze, was macht den Begriff Zigeuner so problematisch?
Nun, der lange vorherrschende Begriff für Sinti und Roma war Zigeuner. Und wenn ich jetzt und auch im weiteren Verlauf der Sendung von Zigeunern spreche, dann denken Sie sich bitte die Anführungszeichen mit. Zigeuner ist nichts weiter als ein Stigmawort. Der in Deutschland ansässige Zentralrat der Sinti und Roma in Heidelberg hat nämlich die Ächtung des Begriffs so weit durchgesetzt, dass er zumindest aus dem öffentlichen Sprachgebrauch größtenteils verschwunden ist. Auch in anderen Ländern gab es eine Emanzipationsstrategie, um dort den Begriff Roma statt Gypsy oder ähnliche Bezeichnungen durchzusetzen. Es gibt aber auch heute noch Angehörige der Minderheit, wie Sie das auch in Ihrer Frage formuliert haben, die Zigeuner als Eigenbezeichnung verwenden. Manche, weil sie den Begriff als Teil ihrer Identität verstehen, andere, weil das Label Zigeuner eine Ressource sein kann, zum Beispiel bei Zigeunermusik. Zigeuner, und das ist eben ganz, ganz zentral, ist aber eine Fremdbezeichnung, deren Herkunft nicht geklärt ist. Sie wird auf verschiedene Begriffe zurückgeführt. Einmal das altgriechische Atinganoi, also die Unberührbaren, eine agnostische Gruppe, oder das persische Zingang, was so viel heißt wie Musiker oder Tänzer, oder das alttürkische Zigan, was gleichgesetzt werden kann mit Arm. Im deutschen Sprachraum haben wir im Volksmund auch die Bezeichnung ziehender Gauner. Und daran merken wir eben im Deutschen die außerordentlich negative Aufladung. Der Begriff Zigeuner ebenso wie Englisch Gypsy oder Französisch Zigan oder Spanisch Gitanos entwickelte sich zu einer negativen, ausgrenzenden Beschreibung von Gruppen, denen eine Mehrheitsgesellschaft jeweils abweichende Lebensweisen zuschreibt. Der Begriff, und das ist auch ganz wichtig und damit schließe ich ab, diese Frage, beinhaltet soziologische und biologistisch-rassistische Elemente.
In wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema der Sinti und Roma fällt insbesondere bei älteren Publikationen auf, dass auch hier mitunter etwa der Begriff Zigeuner Verwendung findet. Inwiefern war die Forschung im Hinblick auf Sinti und Roma also selbst durch Stereotype, Darstellungen geprägt und welche Rolle spielen sie vielleicht auch heute noch im wissenschaftlichen Umgang mit dem Thema?
Nun, hier muss man zunächst vorwegschicken, dass die Beschäftigung mit Sinti und Roma von Personen ausgegangen ist, beziehungsweise von Personen betrieben wurde, die nicht aus der Minderheit stammten, also den sogenannten Gace. Also das ist die Bezeichnung für die Nicht-Roma im Romanes, den Gace. Aus der Gruppe der Gace, die über einen Bestand an Zuschreibungen verfügten, die über Jahrhunderte angehäuft wurden, wurden praktisch literarische Zigeunerbilder geschaffen. Also voller Zigeunerfiguren und Zigeunerbilder. Also hier, wie gesagt, bitte denken Sie sich da jeweils die Anführungsstriche dazu. Bereits in sehr frühen Chroniken, nämlich aus dem 15. Jahrhundert, dort finden sich schaurig faszinierte Berichte von den bis dahin nie gesehenen Fremden, die als orientalisch anmutende Pilger bestaunt, aber bald als Bettler, Heiden, Spione oder Diebe diffamiert wurden. In der populären Literatur stehen Zigeunerfiguren für das Dunkle, das Unheimliche, das Bedrohliche, das eben zugleich zivilisatorische Grenzen markiert. Hierzu zählen auch Beschreibungen über das angeblich freie, sorgenlose und naturverbundene Leben von Zigeunern. Signalisiert wird dabei die angeborene Unfähigkeit zur Zivilisation und der Gegensatz zur höherwertigen europäischen Mehrheitsbevölkerung. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts haben sich dann Ethnologen, Anthropologen und selbsternannte Zigeunerforscher auf den Weg gemacht, um die in ihren Augen geheimnisvollen, archaischen und exotischen letzten Wilden, also bitte auch hier in Anführungszeichen, die letzten Wilden Europas zu untersuchen, also auch das in Anführungszeichen. Besonders prominent ist hierbei der Zigeunerforscher Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann. Er hat im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt und eben seine Arbeit über die Zigeuner. Mit den in seinem Buch tradierten Stereotypen begründete Grellmann den rassistischen Diskurs über Zigeuner, der nachhaltig wirkte und wirkt. Bis ins 20. Jahrhundert haben wir das beispielsweise, können wir das am Beispiel der Gypsy Lore Society in England sehen oder die sogenannten zigarnologischen Forschungen an der Universität Gießen bis in die 1980er Jahre hinein.
Nachdem wir nun diese allgemeinen Begriffe geklärt haben, lassen Sie uns nun einen Blick auf die Geschichte der Sinti und Roma werfen und ja, beginnen einfach mal ganz am Anfang. Die Präsenz von Volksgruppen in Europa ist ja das Ergebnis eines langen demografischen, migratorischen, kulturellen und sozialen Prozesses. Dementsprechend ist es auch bei den Sinti und Roma wichtig zu klären, unter welchen Umständen ihre Vorfahren überhaupt nach Europa kamen.
Hier muss man ganz deutlich sagen, dass der Weg der Roma nach Europa sich aufgrund der spärlichen Quellenlage nur in ganz groben Zügen rekonstruieren lässt und das auch über, sag ich mal, sprachwissenschaftliche Forschungen eben. Forscher gehen davon aus, dass eine kleine Gruppe von Roma um das 4. und 5. Jahrhundert aus dem nordwestlichen Indien zunächst nach Armenien wanderte. Dann seit dem Ende des ersten Jahrtausends, und Sie sehen, in welchen großen Sprüngen ich hier agiere, also vom 4. 5. Jahrhundert springe ich ins erste Jahrtausend, das hat eben was zu tun mit der Quellenlage. Wir haben also praktisch seit diesem Ende des ersten Jahrtausends haben wir dann oder sollen Roma, ich will es mal so formulieren, sollen Roma im süd- und südosteuropäischen Teil des Byzantinischen Reiches gelebt haben. Die Anwesenheit von Roma im Peloponnes, also dem südlichsten Südosteuropa, wird für das 13. Jahrhundert angenommen. Mit der Expansion, und das ist dann der Schub, der dann auch die Roma nach Westeuropa brachte, mit der Expansion des Osmanischen Reiches im 14. Jahrhundert begann dann die Emigration von Roma, wie ich schon sagte, nach West-, Mittel- und Nordosteuropa.
Als Historikerin interessiert mich ja immer auch Quellenfrage natürlich. Und mit einem modernen, geschichtswissenschaftlichen Blick immer auch die Frage, welche Quellen die für mich interessanten Menschen selbst produziert haben. Wenn man sich aber in die gegenwärtige Literatur über Sinti und Roma mal einliest, fällt einem oft auf, dass die überwältigende Mehrheit der in den Monographien oder Artikeln aufgegriffenen Quellen nicht von Sinti oder Roma stammen. Stattdessen wird häufig aus Schutzbriefen, aus Stadtchroniken oder aus anderen Berichten von Zeitzeugen zitiert, wie von Sinti und Roma, beziehungsweise von Personenberichten, die wahrscheinlich Sinti oder Roma waren. Es steht dadurch irgendwie der Eindruck, dass im Laufe der Geschichte häufig über diese Menschen geschrieben wurde, aber sie selbst nur wenige Quellen hinterließen. Deshalb wäre unsere Frage an Sie jetzt, Herr Mahner: Warum ist es so schwer, an Quellen zu kommen, die direkt von Sinti oder Roma stammen und eben nicht von Dritten über diese verfasst wurden?
Ich will da praktisch an das anknüpfen, Frau Siegle, was Sie gesagt haben. Also ich würde zunächst einmal betonen, dass die Geschichte der Sinti und Roma bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausschließlich aus der Perspektive der Dominanzgesellschaft überliefert worden ist. Die Quellen stammen, wie Sie das auch sehr schön ausgeführt haben, in der Regel aus dem polizeilich-politischen oder ethnologisch-rassistischen Diskurs, und sie geben daher kaum Auskunft über Lebenssituationen und Perspektiven der Betroffenen. Hinzu kommt, dass das über Jahrhunderte tradierte sogenannte Wissen, also das bitte in Anführungszeichen, breit überliefert in Literatur und Lexika, repräsentiert in Malerei, Fotografie oder Oper, höchst spekulativ ist. Die so überlieferten Bilder von Zigeunern erfolgten in romantisierender, kriminalisierender oder rassenanthropologischer Absicht. Ein großer Teil der Literatur über Sinti und Roma ist daher, kann man mit Fug und Recht ganz deutlich sagen, unbrauchbar, wenn man praktisch etwas zur Geschichte der Minderheit erfahren will. Erst sehr spät haben sich Historikerinnen und Historiker auf wissenschaftlich fundierte Weise mit der Geschichte der Minderheit befasst. Ich würde hier gerne zwei Publikationen ansprechen, die man sehr wohl und ruhigen Gewissens zur Hand nehmen kann. Einmal, ich sprach von der Literatur, und da würde ich gerne ein inzwischen fundamentales Werk ansprechen, nämlich von Klaus-Michael Bogdahl, einem Literaturwissenschaftler. Er hat das Buch geschrieben: Europa erfindet die Zigeuner, eine Geschichte von Faszination und Verachtung. Und ich würde gerne noch ein zweites Buch ansprechen, weil ich viel von Bildern gesprochen habe und Bilder sozusagen die Einstellung zu Zigeunern geprägt haben, nämlich das Buch von Frank Reuter, Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstruktion des Zigeuners. Also diese beiden Bücher sind wirklich fundamentale Werke, die man sehr wohl zur Hand nehmen kann. Ich würde gerne noch einen Punkt hier erwähnen, nämlich auch die Frage, warum wir über einen so langen Zeitraum keine Quellen von Sinti und Roma selbst haben. Das ist nämlich ja schon eine berechtigte Frage. Und ich würde sagen, es hängt zum Teil oder zum großen Teil mit der Sprache zusammen. Die Sprache Romanes, die für die Identität der Roma ganz zentral ist. Also man kann sagen, so für die Sinti und Roma spielt die Sprache eben eine ganz zentrale, ist ein ganz zentraler oder der zentrale Identitätsmarker. Diese Sprache ist über einen langen Zeitraum nämlich mündlich tradiert worden. Verschriftlicht wurde sie erst, ja, und dreimal dürfen Sie raten, von wem, oder können es zweimal sagen. Ja, es waren auch Gatsche, die die Sprache verschriftlicht haben. Also es waren nicht Roma, die die Sprache der Roma verschriftlicht haben. Man kann sagen, dass der Durchbruch zu einer von der Minderheit selbst verwendeten Schriftsprache erst im 20. Jahrhundert erfolgt ist. Also das vielleicht noch als Ergänzung.
Die Wahrnehmung der Sinti und Roma in der Mehrheitsgesellschaft war stets geprägt durch eine Fülle von Vorurteilen, wie wir auch gerade gehört haben, deren Wurzeln bis an die Anfänge ihrer Präsenz in Europa zurückreichen und die bis heute als Grundlage für ihre Verfolgung und die Bekämpfung ihrer kulturellen Identität dienen. Auf zwei davon wollen wir im Folgenden näher eingehen. Zum einen wird den Sinti und Roma eine nicht sesshafte Lebensweise nachgesagt. Sie wurden und werden mitunter als fahrendes Volk wahrgenommen. Ihnen wird also dauerhafte Mobilität als integraler Bestandteil ihrer Identität zugeschrieben. Woher kommt dieses stereotype Narrativ?
Nun, dazu kann man sagen, dass zu den langlebigsten Fantasien, ich betone Fantasien, über Roma die Vorstellung zählt, sie seien, wie übrigens die Juden, also bitte dies auch in Anführungszeichen, wie übrigens die Juden, seit Jahrhunderten ein Volk auf Wanderschaft. Dies trifft weder, und das muss man ganz deutlich betonen, dies trifft weder für die verhältnismäßig kleine Gruppe der Sinti und Roma in West noch für die größere Gruppe der Roma in Ost- und Südosteuropa zu. Auf dem Gebiet des Deutschen Reiches im 19. Jahrhundert waren Angehörige der Minderheit schon lange in vielen Orten dauerhaft ansässig, zum Teil mit Haus und Grundbesitz. Ähnlich stellte sich die Situation in Osteuropa dar, zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Dort gab es einen offiziellen Zensus, beispielsweise für den östlichen Teil der Habsburger Monarchie, hier nämlich für die ungarische Reichshälfte, das heißt das heutige Ungarn, die heutige Slowakei oder Siebenbürgen, aber auch in Teilen des heutigen Österreich, in Polen und des ehemaligen Jugoslawien. Dort wird deutlich in diesem Zensus, dass die überwiegende Zahl der Roma ansässig war und nur ein verschwindend geringer Teil, eine verschwindend geringe Anzahl nicht dauerhaft ortsgebunden lebte. Wie erklärt es sich nun, angesichts doch solcher auch belegter zahlenmäßiger Fakten, dass es diese Vorstellung von dem bis heute anhaltenden angeborenen Wandertrieb, also bitte in Anführungszeichen, gibt? Dies geht, könnte man sagen, zum einen auf die sehr massive Bildpropaganda, die sehr einflussreiche Bildpropaganda zurück. Das heißt eben, ich glaube, viele kennen Darstellungen von Roma mit Wagen, die sehr populär waren, obwohl keineswegs repräsentativ. Zum anderen sind dann auch Begegnungen mit solchen Reisenden und ich muss sagen, mir ist das auch widerfahren. Ich bin natürlich solchen Wagen auch begegnet bei meinen vielen Fahrten in Südosteuropa. Das Problem aber, was dabei entsteht, wenn man sich solche Reisende, bitte jetzt schön in Anführungszeichen, ansieht, dass diese in der Gefahr sind, im Gedächtnis als Erfahrungswissen haften zu bleiben.
Wie wir nun gerade in den letzten Jahren und auch wieder am Krieg in der Ukraine gesehen haben, ist Migration nicht nur eine Kraft, die Menschen in andere Länder zieht, weil sie sich woanders ein wirtschaftlich besseres Leben erhoffen. Migration kann stattdessen ebenso bedeuten, dass Menschen aus einem Land gedrängt werden, weil es dort lebensgefährlich für sie ist, zum Beispiel aufgrund von Krieg, aber auch Verfolgung. Inwieweit gingen nun bei der Migration und Mobilität der Sinti und Roma Freiwilligkeit und Zwang durch ständige Vertreibungen Hand in Hand?
Man kann natürlich sagen, ganz klar, das Reisen der Roma-Bevölkerung hatte im Laufe der Geschichte mit den selbstständig ausgeübten Berufen zu tun, seien dieses Dienstleister, Händler oder Künstler. Und da muss man sagen, ganz klar, Reisen, also bitte dieses Reisen in Anführungsstrichlein, war, kann man sagen, Bestandteil der Existenzsicherung. Und das Bild der ewigen Wanderschaft, auch das bitte in Anführungszeichen, hat übrigens auch damit zu tun, dass natürlich Roma keinen eigenen Staat haben, sondern also nicht an einen eigenen Staat gebunden waren. Man kann festhalten, dass Sinti und Roma stets nur einen kleinen Anteil an den Migrationen in Europa hatten. Natürlich hing und hängt die Migration von Sinti und Roma zusammen, wie Sie es auch gesagt haben, Herr Belzer, mit Armut, mit Krieg oder Vertreibungen aus religiösen oder anderen Gründen. Weil Roma im Vergleich zu anderen Migranten als Gruppe sichtbarer waren, wurde ihnen Wanderschaft, bitte in Anführungszeichen, als eine Eigenschaft zugeschrieben, und zwar in doppelter Weise. Einerseits von der Angst besetzt, also von der Angst der Mehrheitsbevölkerung besetzt, selbst die Existenzgrundlage zu verlieren, also hier Konkurrenz zu bekommen. Andererseits positiv verstanden im Sinne einer vermeintlich freien Lebensform. Gegenüber den sogenannten Nicht-Sesshaften verortete sich die Mehrheitsbevölkerung selbst als sogenannt sesshaft. Also hier dieser Gegensatz, wir und die anderen. Die Mobilität von Roma wurde nicht als Folge von zwangsweiser Vertreibung oder als ökonomische Notwendigkeit anerkannt, sondern eben als eine, und sondern als eine Strategie der Arbeitsverweigerung, wenn nicht gar des Diebstahls oder der Mittelerschleichung diffamiert. Solche Vorstellungen sind natürlich bis heute präsent, wenn über Zuwanderer aus den Ostmittel- und südosteuropäischen EU-Staaten berichtet wird. Unter den zahlreichen Zuwanderern befinden sich natürlich auch, aber keineswegs ausschließlich Roma.
Wie wir es nun hier angesprochen haben, wurden vielen Sinti und Roma schon seit dem Mittelalter aufgrund ihrer Lebensweise, sei sie nun freiwillig oder unfreiwillig, argwöhnisch beäugt, diskriminiert und von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt. In genauso diskriminierender Weise gab es im Laufe der Geschichte Versuche von Herrschenden, Sinti und Roma als Teil der Mehrheitsgesellschaft zu assimilieren, ohne dabei Rücksicht auf die Kultur der Sinti und Roma zu nehmen, da diese von der Mehrheitsgesellschaft als barbarisch angesehen wurde. Die Assimilierung erfolgte etwa, indem den Teilen der Sinti und Roma, die noch nomadisch lebten, unter Zwang eine sesshafte Lebensweise anerzogen werden sollte. Solch eine Politik verfolgte unter anderem die Habsburgerin Maria Theresia in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Welchen Einfluss hatten solche Assimilierungsversuche auf die Sinti- bzw. Roma-Kultur?
In der Tat erfolgte im 18. Jahrhundert unter Maria Theresia eine Zwangsassimilation der Roma, sozusagen im Zeichen der Aufklärung. Maria Theresia beendete die bis dahin geltende Vertreibungspolitik gegen Roma und versuchte, einen anderen Weg zu gehen, denjenigen der zwangsweisen Assimilation. Diese Politik hing natürlich mit einer rigoros durchgeführten allgemeinen Bevölkerungs- und Erziehungs- und Siedlungs- und Wirtschaftspolitik zusammen, die natürlich auf Zentralisierung und Homogenisierung des Staatswesens insgesamt hinzielte. Gemäß den Verordnungen hatten sich die Roma niederzulassen. Sie hatten unter anderem Pferde und Fuhrwerke, mussten sie abgeben, und sie hatten Landwirtschaft zu betreiben, sowie auch Steuern zu zahlen. Der Gebrauch ihrer Sprache, des Romanes, wurde verboten, ebenso wie Ehen, Eheschließungen untereinander. Das sind natürlich außerordentlich restriktive Verordnungen. Es gab aber auch Verordnungen wie jene des Nachfolgers, also Josefs II., die den Roma mehr Rechte zustanden, zum Beispiel eben das Verbot von Leibeigenschaft, also das Verbot der Leibeigenschaft der Roma. Die langfristigen Folgen zu bilanzieren, das ist also nicht so einfach. Eine davon sind sicherlich die dauerhaften Siedlungsgründungen und die Sesshaftigkeit. Ich möchte aber hinzufügen, dass wir auch eine andere Politik hatten, nämlich im Russländischen Reich im 18. und 19. Jahrhundert. Da wurde eine andere Politik gegenüber den Roma verfolgt. Dort waren die Behörden eher darauf aus, die Roma zu integrieren und nicht zwangsweise zu assimilieren. Noch ein paar Worte zur Selbstassimilierung, der auch angeführt wird, wenn es um die Roma geht, und den Folgen bis in die Gegenwart hinein. Da muss dazu gesagt werden, dass die Mehrheit der europäischen Roma für die Gatsche eigentlich nicht sichtbar sind. Millionen leben, kann man sagen, in Verhältnissen wie die Gatsche auch, also in sogenannten normalen Verhältnissen. Sie gehen zur Schule oder sie sind berufstätig, ergreifen Berufe vom Arbeiter hin bis zum Akademiker. Vielen gelang auch eine gesellschaftliche Inklusion, weil sie sich der Stigmatisierung als Zigeuner entziehen konnten. Auch die meisten in Deutschland lebenden sogenannten Gastarbeiter-Roma gaben sich beispielsweise nicht als Roma zu erkennen, sondern als, nun ja, vor 90, 91 als Jugoslawen oder als andere Angehörige eines Staates, womit sie dann dadurch auch der Diskriminierung entgingen. Für die Angehörigen der Roma-Minderheit ist es eben eine existenzielle Frage, ob sie als Roma erkennbar sein sollen oder nicht. Jeder und jede Einzelne entwickelt dafür im Laufe des Lebens eigene Mechanismen und Strategien. Dies kann praktisch von einer vollständigen Verbergung und der Zugehörigkeit außerhalb des familiären Umfeldes bis hin zu einer offensiven Selbstrepräsentation als Rom oder Romni reichen. Letzteres findet sich vor allem in der jüngeren Generation. Und hierbei ist auch die Rolle der Bürgerrechtsbewegungen in Deutschland und der Emanzipationsprozess im östlichen Europa unter der Roma-Bevölkerung hervorzuheben.
Ich erinnere mich noch, dass mich sehr schockiert hat, dass es immer noch Roma und Sinti gibt, die auch noch bis heute ja im Grunde wirklich leugnen, dass sie Roma sind, weil sie Angst haben, dafür diskriminiert zu werden. Sie haben ja schon vorhin die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Sinti und Roma und ihrer Kultur betont, weshalb sie sich auch nicht in staatliche und gesellschaftliche Grenzen fassen lassen. Diese, man könnte sagen, Nicht-Kategorisierbarkeit der Sinti und Roma wurde ihnen schon früh zum Verhängnis. Ab dem 19. Jahrhundert verschärften die einsetzenden Nationalstaatsbewegungen diese Entwicklung noch einmal deutlich. der Begriff Nation und die Frage danach, wo die Grenzen einer Nation liegen, wer innerhalb dieser leben und wer zum Volk einer solchen Nation gehören darf, rückten in den Fokus der gesellschaftlichen Entwicklung. Welchen Einfluss hatten diese jungen nationalen Bewegungen gerade auf die Behandlung der Sinti und Roma in den deutschen Staaten oder auch in den unter Habsburger, osmanischer oder russischer Herrschaft stehenden Ländern Südosteuropas?
Ich würde hier mit einerseits, andererseits antworten. Einerseits bedeutete das Aufkommen von modernen Nationen und Nationalstaaten eine Abgrenzung gegenüber dem anderen, in unserem Fall auch gegenüber den Sinti und Roma. Zugespitzt wurde die Abgrenzung auch dadurch, dass Sinti und Roma, wie ich es ja bereits erwähnte, keinen eigenen Staat hatten, der sie beschützen konnte. Das ist das eine, Abgrenzung, Identitätsbildung durch Abgrenzung, in diesem Fall auch durch Abwertung und Diskriminierung. Zum anderen aber, das möchte ich hier auch noch hinzufügen, zum anderen ging der moderne Nationsbildungsprozess auch mit Emanzipationsbestrebungen einher. Diese Emanzipationsbestrebungen kamen der Roma-Bevölkerung, um hier das Beispiel der Fürstentümer Moldau und Walachei zu erwähnen, durchaus zugute. Seit dem 15. Jahrhundert nämlich standen die Roma in der Moldau und in der Walachei auf der untersten sozialen Stufe. Sie standen noch unter den leibeigenen Bauern. Sie waren nämlich Sklaven ohne Rechte. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte dann auch die Befreiung der Roma aus der Sklaverei und unter der Bevölkerung der Roma setzte daraufhin selber ein Emanzipationsprozess ein.
Die Mobilität bzw. Migration als Kulturelement scheint allerdings auch innerhalb der Sinti und Roma stark umstritten zu sein, worauf etwa die Kontroverse um die Flagge der Roma hindeutet. In deren Mitte ist vor einem blau-grünen Hintergrund ein Symbol zu sehen, das man als Wagenrad deuten kann. Und aus diesem Grund gibt es auch innerhalb der Roma-Community Stimmen, die genau diese Flagge ablehnen, weil sie in ihr die Reproduktion von normalen Stereotypen sehen. Deshalb würden wir gerne wissen, wie stehen Sinti und Roma nun selbst zur Migration bzw. zur Mobilität als Teil ihrer Identität?
Ich würde zunächst gerne auf die Flagge zu sprechen kommen, die Sie angesprochen haben. Man kann dazu ergänzen, dass mit dem Rad, also mir ist dieser Streit, das ist mir sehr wohl bekannt, also das ist ein... ist bekannt innerhalb auch der Sinti- und Roma-Community. Aber man muss dazu sagen, dass mit dem Rad nicht auf die Migration hingewiesen werden sollte, sondern das Rad sollte eine Anlehnung sein an die indische Flagge, in der sich ja praktisch ein solches Symbol befindet. Man wollte damit, wenn Sie so wollen, symbolisch auf die Herkunft verweisen, eben aus Indien herkommend. Was nun die Sicht der Sinti und Roma auf die Migration selbst angeht, so kann zu dem, was ich bereits erwähnt habe, noch hinzugefügt werden, dass sich diese gegen die Pauschalisierung wehren. Also das ist sozusagen das Zentrale, die Abwehr des Pauschalisierenden. Was nämlich für Einzelne gelten mag, kann nicht auf die Allgemeinheit übertragen werden. Migration wurde, wie bereits gesagt, natürlich als Mittel angewendet, um der Armut zu entgehen, also aus Gründen der ökonomischen Existenzsicherung. Außerdem auch, um sich vor Verfolgung und Diskriminierung an einem Ort durch Flucht oder Wegzug an einen anderen Ort in Sicherheit zu bringen. Und abschließend ganz dezidiert, ganz klar, keineswegs ist Mobilität und um der Mobilität willen Teil der Identität bzw. des Selbstbildes der Sinti und Roma.
Ein zweites, sehr mächtiges Vorurteil, dem Sinti und Roma seit Jahrhunderten ausgesetzt sind, ist das der Kriminalität. Bereits im Jahre 1424 beschrieb ein Zeitzeuge namens Andreas Presbyter von Regensburg Sinti und Roma folgendermaßen. Ich zitiere mal kurz. Ebenso wanderte in diesen Zeiten ein gewisser Stamm der Zingadi, gewöhnlich Zigener genannt, in unseren Ländern. Dieses Volk schlug seine Zelte auf den Feldern auf, denn es war ihnen nicht erlaubt, in den Städten zu wohnen. Es eignete sich nämlich den Besitz der anderen geschickt durch Diebstahl an. Was mich persönlich so überrascht hat, war, dass dieses Stereotyp bereits so alt ist. Ich frage mich deshalb, woher kommt dieser negative Mythos vom sogenannten kriminellen Zigeuner? Wo hat er seinen Ursprung und wieso scheint er sich bis heute so hartnäckig zu halten?
Ich würde tatsächlich auch hier anknüpfen an das, was ich bereits gesagt habe. Nun, das Vorurteil des kriminellen Zigeuners hängt aus meiner Sicht zusammen mit dem Bild des wandernden Zigeuners. Man könnte vielleicht flott sagen, wer wandert, so das Klischee muss etwas zu verbergen haben und im schlimmsten Fall kriminell sein. Und das geht ja auch sehr schön aus, also sehr schön, sehr deutlich aus ihrer, aus der Zitat hervor, aus der Chronik, nämlich, dass Roma sich geschickt, auch das noch, ne, geschickt durch Diebstahl Besitz aneignen. Ja, also Sie sehen also, was ihnen alles angedichtet wird. Es ist, man kann also sagen, dadurch ein sehr altes Vorurteil, das sich aber bis in die Gegenwart hartnäckig hält. Damit sind, und ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, damit sind, kann man sagen, bis heute Ängste und Fantasien der Mehrheitsbevölkerung verbunden. Nämlich durch die Kriminalisierung wird der Zigeuner noch einmal als das gänzlich andere gebrandmarkt. Also der gehört nicht zu uns. Also es ist das andere, von dem wir uns abgrenzen, gegenüber dem wir uns besser stellen. Als genereller Widerpart der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung, der die Mehrheitsbevölkerung untersteht sozusagen. In diesem Bild verstießen praktisch die Zigeuner als Müßiggänger gegen die Arbeitsethik, entzögen sich sozusagen herrschaftlicher Kontrolle durch Umherziehen und unterhöhlten durch Täuschung und Diebstahl bestehende Werte und Ordnungsvorstellungen.
Nachdem wir jetzt nun über negative Stereotypen und Vorurteile gesprochen haben, das der Mobilität, das der Kriminalität, schauen wir nun mal in die andere Richtung. In dem Lied Zigeunerjunge von Alexandra, das wir ja schon in unserer Eröffnung thematisiert haben, wird ein wohlwollenderes Bild der Sinti und Roma gezeigt. Ich zitiere nochmal kurz. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. Ein Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Diese Zahlen bedienen ja das positive Stereotyp des sogenannten lustigen, bunten, nomadischen Zigeuners. In Anführungszeichen natürlich. In diesem Zusammenhang sind oft auch die Begriffe Zigeunermusik oder Zigeunerleben zu finden, die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft eher positiver besetzt sind. In diesem Fall wird also die Mobilität, die an anderer Stelle Grundlage für negative Zuschreibungen und Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma ist, positiv wahrgenommen. Sie wird geradezu mit Freiheit und Ungebundenheit assoziiert. Sind diese positiven Narrative nun harmloser oder vielleicht genauso gefährlich wie die negativen Vorurteile, die wir ja schon dann besprochen haben?
Ja, ganz kurz zu dem Zitat aus dem Zigeunerjungen, das Sie gerade hier zitiert haben. In Verbindung mit diesem vermeintlich positiven Stereotyp der Musik, was kommt da wieder daher? Ja? Die Wagen so bunt, die Pferdchen. Ja? Also wieder das Wandern. Ja, Sie sehen also, das Bild des Wanderns ist sozusagen Grundlage für alles andere. Auch in diesem Fall. Man muss aber ganz deutlich sagen, positive wie negative Pauschalisierungen bzw. Zuschreibungen auf eine gesamte Gruppe bezogen sind beide abzulehnen. Also negativ wie positiv. Natürlich muss man sagen, dass zu den althergebrachten Stereotypen zählt eben die Vorstellung, dass Zigeunern die Musik im Blut liege, also bitte auch hier in Anführungszeichen. Mit Zigeunermusik werden oft balkanische Klänge oder ungarische Zigeunergeiger assoziiert. Tatsächlich spielten neben familiären Traditionen sowohl individuelle künstlerische Entwicklungen als auch nationale und lokale Einflüsse für die Musik der Sinti und Roma eine große Rolle. Musik bildete in der Tat in vielen Familien eine bedeutende Existenzgrundlage. Aber man muss auch sagen, die Zigeunermusik gibt es nicht. Roma-Musiker haben in den europäischen Ländern jeweils eigene Stilrichtungen und Traditionen geschaffen. Russland, Spanien, Ungarn sind bekannte Beispiele dafür, wie sich bis ins 19. Jahrhundert hinein nationale Musikkulturen ausbildeten, deren Träger in hoher Zahl Roma waren. In Ungarn wurde beispielsweise die Tradition von Zigeunerkapellen begründet durch einen der bekannten Zigeunergeiger Janos Bihari. Auch der spanische Flamenco hat seine Wurzeln im Liedgut, das von den spanischen Roma, den Calais, mit herausgebildet, repräsentiert und interpretiert wurde. In Russland sind die Roma die Mitbegründer der russischen Chortradition, der sogenannten Zigeunerchöre. Und wer kennt schließlich nicht den Gitarristen Django Reinhardt, der den Jazz in Europa einführte und einen eigenen Stil entwickelte? Nun, man muss sagen, durch diese edle Form der Musik drückten und drücken die Roma bis heute hin Schmerz, Trauer, Sehnsucht und Freiheitsliebe aus. Die Musik war und ist für die Roma sozusagen das Ventil und auch zugleich Überlebensstrategie in einer feindlichen Umgebung.
Jetzt gehen wir ja in unserem Interview mehr oder weniger unausgesprochen davon aus, dass die Gruppe der Sinti und Roma irgendwie homogen und auch irgendwie konstant ist. Nun könnte man ja auch diesem Bild genauer nachgehen. Ihr Forschungsgebiet ist im Besonderen ja die Geschichte des südosteuropäischen Raums. Und gerade etwa zu Rumänien und Bulgarien fallen mir einige Beispiele ein, in denen gerade Roma aus diesen Ländern in Deutschland von einer neuen Welle der Ressentiments betroffen waren. Egal, ob sie nach 1990 vor den Pogromen in ihre Heimat flohen oder nach dem EU-Beitritt der beiden Länder im Jahr 2007 als EU-Bürger einreisten. Kann es sein, dass in unserer Gesellschaft Stereotype durch immer neuen Zuzug von Menschen, die wir mit der Gruppe der Sinti und Roma assoziieren, beständig reproduziert werden, während andere, schon länger in Deutschland lebende Sinti und Roma, vielleicht schon unsichtbar geworden sind?
Ja, in der Tat. Das größte Problem ist, dass die Sinti und Roma als eine homogene und unveränderliche Einheit angesehen werden. Sie sprachen das Jahr 2007 an, das heißt der Beitritt von Rumänien und Bulgarien zur Europäischen Union von zwei Ländern mit einer sehr großen Anzahl an Roma-Bevölkerung. Unter den zahlreichen Migranten aus diesen Ländern sind sicherlich auch viele Roma. Rumänien und Bulgarien waren, das würde ich hier gerne noch hinzufügen wollen, 2020 jene Länder, die an erster bzw. dritter Stelle standen, was die Anzahl der Migranten in Deutschland angeht. Also zunächst einmal an erster Stelle Rumänien, gefolgt von Polen und an dritter Stelle Bulgarien. Die Roma entfliehen zum einen der übergroßen Armut. Zum anderen kommt noch etwas hinzu, was wir bisher noch nicht angesprochen haben. Das ist nämlich die sehr hohe Roma-Feindschaft, der sogenannte Antiziganismus in den Ländern Südosteuropas, dem die Roma ebenfalls entfliehen oder zu entfliehen versuchen. Es geht im Fall der Roma aus den Ländern des südöstlichen Europa um ein lebenswürdiges Dasein, ohne Diskriminierung, ohne Anfeindungen und ohne lebensbedrohliche Situationen.
Nach diesem Blick in die Vergangenheit kommen wir nun zum Schluss wieder in die direkte Gegenwart zurück, also in die unmittelbare Gegenwart. Der Krieg Putins gegen die Ukraine hat ja Menschen weltweit geschockt und eine große Welle der Solidarität und Hilfe für die Menschen aus der Ukraine ausgelöst. Bereits Anfang März sind wir beide dann auf einen offenen Brief aufmerksam gemacht worden, den die Initiative Sinti Roma Pride auf ihrer Instagram-Seite gepostet und nach eigenen Angaben auch an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geschickt hat. In diesem erhebt die Initiative den Vorwurf, dass die ca. 400.000 ukrainischen Roma bereits vor dem Krieg, aber jetzt umso stärker benachteiligt und diskriminiert werden würden, und zwar sowohl durch UkrainerInnen als auch durch RussInnen. Sie hätten demnach keine fairen Chancen auf Flucht in ein anderes Land, da ihnen häufig offizielle Papiere fehlten, um auszureisen, und wenn sie es dann doch schafften, erlebten sie in den Nachbarländern gleichermaßen Ausgrenzung. Leider sind wir nicht in der Lage, diese Vorwürfe auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Dennoch eröffnet sich daraus für uns die Frage, und es knüpft auch an das an, was Sie vorhin schon erwähnt haben, Herr Mahner, hat sich bezüglich der Behandlung der Sinti und Roma in den Gesellschaften Europas denn bis heute nichts geändert?
Ja, das ist eine grundlegende und zugleich sehr, sehr schwere Frage. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass sich nichts geändert hat. Bestärkt wird diese Sicht auch dadurch, dass in Extremsituationen wie einem Krieg alte Muster und Verhaltensweisen Bestand haben und neu aufbrechen, immer wieder aufbrechen. Gerade im Krieg ist nichts einfacher als das Schwarz-Weiß-Denken, beziehungsweise helfen Vorurteile durch die vermeintlich einfachen oder einfacheren Antworten und Lösungen zur Lebensbewältigung. Und wie gesagt, zur Lebensbewältigung, ja, in, wie gesagt, Extremsituationen. Und Antiziganismus oder vielleicht auch, wie manche auch sagen, eher Gatsche-Rassismus ist sehr ausgeprägt nach wie vor. Und erst recht, wie ich es bereits ja vorhin sagte, in Ost-, aber auch in Westeuropa. Die daraus mündende antiziganistische Gewalt reicht von Beleidigungen, von Schikanierung, Bedrohung und Vertreibung bis hin zu Mord. Sie zielt eben auf die Abschaffung elementarster Rechte wie Freizügigkeit, Aufenthaltsrecht oder gar überhaupt das Recht auf Leben. Gegen Antiziganismus und Gewalt und für Integration gibt es natürlich eine ganze Reihe von Programmen, von prominenten Programmen, wie beispielsweise die Dekade der Inklusion von Roma. Dieses Programm gab es zwischen 2005 und 2015. Oder die Europäische Rahmenstrategie zur Integration der Roma bis 2020. Oder jetzt aktuell der strategische EU-Rahmen für die Gleichstellung, Inklusion und Partizipation von Roma bis 2030. Es gibt aber darüber hinaus auch interkulturelle Jugendorganisationen oder, was mir sehr wichtig ist, junge Roma und Romnia sowie Sinti und Sintize, die sich für Selbstbewusstsein, für Selbstbehauptung, für die Übernahme von Verantwortung und für gegenseitigen Respekt einsetzen. Wie weit wir mit der viel zitierten Humanität sind oder sein wollen, lässt sich an unserem Umgang mit der oder dem anderen, in unserem konkreten Fall mit Sinti und Roma, ablesen.
Diese sehr persönliche Antwort, und damit wären auch wir beide am Ende. Und an dieser Stelle bleibt uns dann nur noch, Ihnen vielen Dank zu sagen für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Es war ja auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich, nicht nur für unsere HörerInnen, sondern auch für uns beide. Wir finden es schön, dass wir so viele Fragen heute mit Ihnen klären konnten. Und trotzdem gibt es auch noch so zahlreiche Fragen, die uns auch im Kopf herumschwirren, die auch bei der Vorbereitung zu diesem Thema, zu diesem Podcast aufgekommen sind und die wir gar nicht hier unterbringen konnten, eben weil dieses Thema so komplex ist. Aber an dieser Stelle wollen wir jetzt erstmal den Deckel drauf machen. Und ja, vielleicht trifft man sich ja mal wieder im Rahmen eines Podcasts.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war mir eine große Freude und Genugtuung, mit Ihnen im Gespräch zu sein. Und ja, in der Tat, vielleicht begegnet man sich auch in anderen Zusammenhängen noch. Vielen herzlichen Dank.
Sinti und Roma sind schon seit 600 Jahren ein Teil der europäischen Geschichte. Und genauso lange sehen sie sich mit Vorurteilen konfrontiert. Das stereotype Bild der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft, vom nomadischen und mal als kriminell hingestellten, mal als lustig und frei wahrgenommenen sogenannten Zigeuner, ist eine historische Konstante. Im Laufe der Geschichte wurde das Narrativ als vermeintliche Wahrheit immer wieder neu instrumentalisiert. Schlussendlich wurde damit sogar die kulturelle und physische Vernichtung der Sinti und Roma im nationalsozialistischen Völkermord gerechtfertigt. Die Perspektive der Betroffenen kommt dabei bis heute häufig zu kurz, wie der Krieg in der Ukraine erneut zu zeigen scheint. Selbst die Wissenschaft half noch lange Zeit dabei mit, Vorurteile gegen Sinti und Roma zu reproduzieren und die Vielfalt ihrer Geschichte und Kultur zu unterminieren. Wir haben uns für diesen Podcast vorgenommen, euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, diese Problematik näher zu bringen, da es dafür bis heute in der Mehrheitsgesellschaft kein breiteres Bewusstsein zu geben scheint. Dabei ist eine umfassende Aufklärung die beste Waffe gegen Unwissen, Vorurteile und Diskriminierung.
Zum Schluss möchten wir euch daher noch die aktuelle Dokumentation »Der lange Weg der Sinti und Roma« ans Herz legen. In dieser 45-minütigen Doku werden die Themen und Problematiken, die wir in unserem Podcast schon angesprochen haben, noch weiter erläutert. Es kommen Betroffene und Zeitzeugen zu Wort und auch die bekannte Historikerin Carola Pfingst wird ausführlich interviewt. Sie hat nämlich 2016 auch einen, wie wir finden, sehr anschaulichen Einführungsband mit dem Titel Sinti und Roma – Geschichte einer Minderheit veröffentlicht. Auf 127 Seiten erläutert sie grundlegende Begriffe, Perspektiven und Zusammenhänge und fasst die Geschichte der Sinti und Roma von ihren Anfängen in Europa bis in die heutige Zeit zusammen. Wir können dieses Buch allen Interessierten empfehlen, um sich weiter in dieses Thema einzuarbeiten. Ihr könnt aber auch auf den Webseiten zahlreicher Institutionen, Initiativen und Verbänden vorbeischauen, die sich für die Rechte, die gesellschaftliche Teilhabe und die vorurteilsfreie und gleichberechtigte Erforschung der Sinti und Roma in Deutschland einsetzen. Dort könnt ihr auch noch viele weitere Informationen finden, die wir hier in unserem Podcast gar nicht unterbringen konnten. Zu nennen sind hier unter anderem die Gesellschaft für Antiziganismusforschung, das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg oder die ROM-Archive.
Wir hoffen, dass wir bei euch Interesse für dieses komplexe Thema geweckt haben und ihr nun wisst, was ihr eurer Oma antworten könnt, wenn sie euch wieder für zweifelhafte Lieder aus dem letzten Jahrtausend begeistern will. Zum Schluss freuen wir uns, wenn ihr auch in die anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Clio auf die Ohren zum Thema Migration reinhört.